Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. 1981 publiziert Leon Poljakow als 70-Jähriger seine Erinnerungen an die Judenverfolgung unter dem Titel L'Auberge de Musicien, der Name eines Bistros in Saint-Étienne, wo Poljakow sich vor den Deutschen versteckte. Da hatte er mit seinem achtbändigen Werk über die Geschichte des Antisemitismus bereits die Holocaust-Forschung begründet. 1990 erweitert er sein persönliches Zeugnis um zwei Teile, die seinen Werdegang vor und nach dem Krieg beschreiben. Nun hat der Berliner Verlag Edition Tiamat eine Neuauflage der dreiteiligen Memoiren eines Davongekommenen veröffentlicht, deren Zentrum L'Auberge de Musicien aus dem Jahr 1946 bildet. Leon Poljakow wird 1910 als Sohn eines jüdischen Verlegers in St. Petersburg geboren. 1920 flüchtet die Familie vor den Bolschewiki über Odessa und Berlin nach Paris. Ein Jahr später zieht man wegen der Weltwirtschaftskrise wieder nach Berlin, wo Leon fließend Deutsch lernt und den Aufstieg der NSDAP erlebt. 1924 geht die Familie endgültig nach Paris. Poljakow studiert Jura und Literaturwissenschaft. Während der französischen Judenverfolgung unter der deutschen Besatzung schließt er sich der Résistance an und rettet Verfolgte vor dem sicheren Tod, zumal Kinder, die in nichtjüdischen Familien versteckt waren. Nach dem Krieg zeigt ihm ein Kommissar der französischen Staatspolizei eine Holzkiste, die prall gefüllt ist mit Dokumenten der Nazis, die deren Verbrechen dokumentieren. Dieser Fund machte Poljakow zum Historiker. Unser Mitarbeiter Thomas Palzer stellt uns jetzt Leon Poljakow, St. Petersburg, Berlin, Paris, Memoiren eines Davongekommenen, als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor.
Zu Zeiten eines in Europa wiedererwachenden Antisemitismus, wo Kippa-Träger in europäischen Hauptstädten wie Berlin und Paris auf offener Straße angepöbelt und bedroht werden, wo die klar antisemitische Bewegung BDS, Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen an deutschen Islamlehrstühlen Unterstützung findet und wo die kalifornische Intellektuelle Judith Butler Israel allen Ernstes auffordert, freiwillig seine Existenz aufzugeben, in solchen Zeiten ist es gut, wenn an das Schicksal der europäischen Juden unter der Nazi-Herrschaft erinnert wird und daran, weshalb der Staat Israel überhaupt entstanden ist. Und genau das macht der kleine Berliner Verlag Edition Tiamat mit der Neuauflage eines Buches, dessen Verfasser ein intimes Wissen über die administrativen Strukturen der Nazis und über deren Verwaltungschaos verfügt hat. Der russisch-jüdische Holocaust-Forscher Leon Poljakow, Titel seines Buches »Memoiren eines Davongekommenen«. Im Oktober 1940 lebt Poljakow in Paris und ist 30 Jahre alt. 1920 mit den Eltern vor den Bolschewiki von St. Petersburg nach Paris geflüchtet, hat er Jura und Literaturwissenschaft studiert und arbeitet als Journalist mit Interesse an historischen Fragestellungen. Im Juni 1940 gerät er als französischer Soldat in deutsche Kriegsgefangenschaft, aus der er jedoch fliehen kann. Der Winter ist in Paris kalt und hart, zudem sind die Lebensmittel rationiert. Da passiert der Umbruch. In den Memoiren heißt es:
Ab Anfang Oktober 1940 wurden auf Plakaten und in der Presse alle Juden dazu aufgefordert, sich auf den Kommissariaten ihrer Bezirke registrieren zu lassen. Mein Familienname endet auf OV. Mein Geburtsort ist Leningrad und ich war mir keiner Feinde bewusst. Insofern würde es den Deutschen kaum möglich sein, meine Rassenzugehörigkeit zu beweisen. Nach einer endlosen Wartefrist auf dem Kommissariat, wo ich mit einem echten Priester in Soutane in der Schlange stand, füllte ich einen Fragebogen aus und fand einen schönen roten Stempel auf meinen Papieren aufgedrückt. Jude.
Wenige Monate später, im Mai 1941, verhaftet die französische Polizei 4000 polnische Juden und deportiert sie in zwei Lager. Poljakow beginnt sich mit anderen der bangen Frage zu stellen, wann mit der Hatz auf russische Juden begonnen wird. Im Oktober 1941 befindet er sich auf der Flucht nach Marseille in die freie Zone, die unter der Herrschaft des Vichy-Regimes und des Marschalls Pétain stehen. In Marseille lernt er den chassidischen Rabbi Salman Schneerson kennen, in dessen prächtigem Haus die Vereinigung praktizierender Israeliten residiert. Eine jüdische Hilfsorganisation, die Lebensmittel an Internierte verschickt und trickreich für Bedürftige alle möglichen Bescheinigungen ausstellt. Ein Cousin des Rabbis ist Isaac Schneerson, der 1943 in Grenoble das Centre de Documentation Juif Contemporain gründet, Dokumentationszentrum für jüdische Zeitgeschichte, das heute im Pariser Viertel Marais seinen Sitz hat. Poljakow wird zu dessen erstem Mitarbeiter, womit der Grundstein für seine Holocaust-Forschung ebenso gelegt ist wie für sein erstes 1951 publiziertes Buch »Brevier de la haine, Brevier des Hasses«, in dem er vor allem den Antisemitismus als Ursache für den Völkermord ausmacht und das nach wie vor der Übersetzung ins Deutsche harrt. Doch auch in Marseille unter der Obhut des Rabbis und seiner Organisation praktizierender Israeliten ist Leon Poljakow alles andere als sicher.
Die Politik des Vichy-Regimes gegenüber den Juden war widersprüchlich und inkonsequent. Im Juli 1941 waren alle Juden der freien Zone erstmalig erfasst worden. In der Folge lehrte eine Sintflut von Dekreten und Rundschreiben alle einen grundlegenden Unterschied, nämlich den zwischen guten und schlechten Juden. Die Stellung eines Juden war an der Dauer seines Aufenthaltes in Frankreich abzulesen. Die belgischen und holländischen Juden, die schon vor dem Einmarsch der Nazis im Mai 1940 geflohen waren, waren sehr schlecht angesehen. Fast genauso schlecht wie die deutschen Juden aus Baden und der Pfalz, die eines Morgens im Oktober 1940 zu 20.000 festgenommen, auf Güterwagen verladen und von der Gestapo an die Demarkationslinie verbracht worden waren. Verpflichtet, sie zu übernehmen, internierten sie die Vichy-Behörden in den Lagern am Fuß der Pyrenäen.
Ab dem Sommer 1942 verschärft sich für Poljakow die Situation erheblich. Die sogenannte freie Zone, bislang noch ein Zufluchtsort, verliert ihren beschränkten Schutz, da sich Pétain verpflichtet hat, den Deutschen eine erste vorläufige Anzahl ausländischer Juden auszuliefern. Gleichzeitig werden in Paris über 13.000 Juden verhaftet und in ein berüchtigtes Lager deportiert. Ausgestattet mit einer falschen Identität, Lebensmittelkarten und einem beinahe akzentfreien Französisch, dem man dank einiger Stunden Spezialunterricht das rollende R des Russlandstämmigen nicht mehr anhört, flieht Poljakow zunächst in die Bergbaustadt Saint-Étienne und kommt bei einem Freund unter. Um seiner falschen Identität Fleisch auf die Knochen zu geben, arbeitet er in einer Papierfabrik und dann in einem Bistro namens L'Auberge de Musicien, Musikantenwirtschaft. Als Musikanten werden zu dieser Zeit Juden im Allgemeinen bezeichnet, so wie Kommunisten als Pianisten tituliert werden und Widerstandskämpfer als Saxophonisten. Die klandestinen Wohnungen bezeichnet man als Labore. So geht der Argot der Résistance. Musikantenwirtschaft, so lautet der ursprüngliche Titel von Poljakows 1946 geschriebenen Memoiren, für die er zunächst keinen Verleger findet, bis er 1980, als neues Interesse am Leben der Widerstandskämpfer erwacht, sie nach Aufforderung der französischen Journalistin Laure Adler zusammen mit ergänzenden Abschnitten zu seinem Leben vor und nach dem Krieg doch noch veröffentlicht. Musikantenwirtschaft, das meint gemäß dem Argot der Résistance jedoch auch Unternehmungen, die zum Schutz verfolgter Juden organisiert werden. Das meint das Herstellen gefälschter Papiere, das Verstecken von jüdischen Kindern in Klöstern und das Wegschicken der Erwachsenen in Gebiete, die als sicher gelten. Als Kellner im Bistro d'Auberge de Musicien wird Poljakow nunmehr ausgestattet mit einem gestohlenen Stempel des Kommissariats von Marseille, selbst zum Hersteller.
Mein neuer Beruf brachte mich mit vielen Leuten in Kontakt und ließ mir andererseits die notwendige Zeit für meine Herstellungen. Bei einer Gelegenheit freundete ich mich mit einem jungen Mann aus Grenoble an. Escoffier arbeitete für die Résistance. Seine Tätigkeiten waren vielfältig. Sie reichten von der Verteilung von Flugblättern bis hin zur Sabotage von Zügen. Er kümmerte sich auch um Waffen und kaufte sie von italienischen Soldaten.
Überflutet wird das Bistro täglich von einer bunt zusammengewürfelten Schar Juden, darunter Alexandre Kojève, der für Frankreich Hegel wiederentdecken wird und Poljakow in die Philosophie einweiht. Daneben Verbindungsagenten hebräischer Nationalisten, Pendler zwischen den halbillegalen zionistischen Gruppen der Südzone, Frauen, die jüdische Kinder in den Kellern der Elendsviertel ausfindig machen und bei wohlwollenden Bauern unterbringen und vieles andere mehr. Dieser ganze Haufen Leute isst und schläft in der Musikantenwirtschaft.
Und glauben Sie mir, man aß dort gut, man ertränkte seine Nervosität, man ging geradezu in die Breite von den vielen Würsten und Schinken, dem Ragout und dem Wein.
Ende Juli 1943 wird Mussolini entmachtet und Italien wechselt die Seiten. Für Poljakow und seine Mitstreiter stellt sich die Frage, ob an die Stelle der italienischen Besatzung die Deutsche treten wird. Auf Bitten des Rabbi Schneerson reist er nach Nizza, um die Hotels auszukundschaften und für 15 Personen Zimmer zu buchen, für das übrig gebliebene Ensemble der praktizierenden Israeliten, die man liebevoll als Schneersohns Bande bezeichnet. Nachdem die Nachricht die Runde macht, dass die Italiener den Waffenstillstand unterzeichnet haben, wähnt man sich vorschnell auf dem Territorium der Alliierten. Doch schon bald säumen deutsche Militärkonvois die Uferpromenade.
Für die Nazis ist Nizza der Ort, wo die Juden gerade ihr jüngstes Verbrechen begangen haben. Hier in Nizza hat Angelo Donati gewohnt, der Bankier, der die italienische Armee zur Verteidigung der Juden mobilisiert hat. An der Côte d'Azur hatten die reichsten Juden ihre Wohnsitze. Es war also auch in Nizza, wo das Weltjudentum, unterstützt von Churchill und dem Papst, seine Verschwörung gegen Mussolini angezettelt hat. Die SS glaubt sich am Tatort. Sie glaubt, dass das, was die Juden hier bisher getan hatten, nichts ist im Vergleich dazu, was sie hier noch vorhaben.
Kübelwagen fahren in Nizza plötzlich Streife, wahllos Passanten aufsammelnd und zur Synagoge bringend. Dort müssen sich die Aufgegabelten ausziehen und zeigt sich, dass sie beschnitten sind, kommen sie ins Lager nach Drancy. An den Bahnhöfen hat man professionelle Physiognomisten postiert, die Juden an ihrem Äußeren erkennen sollen und aus dem Verkehr ziehen. Wer diese perfide Aktion leitet, ist der berüchtigte SS-Mann Alois Brunner, Mitarbeiter Adolf Eichmanns, der bei der systematischen Elimination der Juden eine zentrale Rolle spielt und am Transport von über 50.000 Juden nach Auschwitz beteiligt ist. Brunner wird bis 1954 unter falschem Namen in der Bundesrepublik leben. Danach wird er nach Syrien fliehen, wo er bis zu seinem Tod 2010 nahezu unbehelligt bleibt und das Assad-Regime unterstützt. Nizza ist also ein heißes Pflaster geworden, doch Poljakow ergattert ein unangemeldetes Zimmer, eine Dachkammer, in der er sich sicher fühlt. Von hier aus organisiert er die Evakuation des Rabbi und seines Gefolges. Bilanz der von Alois Brunner verantworteten Aktion von Nizza:
Von den 25.000 Verfemten waren 2.000 oder 3.000 erwischt und deportiert worden. Die anderen konnten sich in alle Winde zerstreuen und in den ruhigen Städten und Landstrichen untertauchen, etwa in der Gegend von Le Chambon-sur-Lignon. Von gut 100 Pfadfindern und spontanen Helfern wurden beinahe die Hälfte erwischt und deportiert.
Im April 1944 lernt Poljakow in Tours in den Cevennen den russisch-jüdischen Philosophen Jacques Gordin kennen, einem universellen Geist im Exil, dem er, wie er in den Memoiren vermerkt, seine Bekehrung zum Judentum verdankt. Er lernt Hebräisch und liest die Maximen der Väter, das Vorzimmer der talmudischen Weisheit. Im September 1944 kehrt Poljakow nach Paris zurück und quartiert sich zunächst in die schöne Wohnung von Alexandre Kojève ein, der noch nicht aus Marseille zurückgekehrt ist, bevor er in seine alte Junggesellenwohnung umzieht. Noch ist die Rationierung von Lebensmitteln und Kleidung nicht aufgehoben und die Käufer jüdischen Eigentums haben sich mit Unschuldsmiene zur Vereinigung der redlichen Erwerber zusammengeschlossen. Der Philosoph Gabriel Marcel fühlt sich aufgerufen, die Juden im Figaro littéraire daran zu erinnern, dass sie zu laut redeten und die Mehrheit der jungen Intellektuellen tritt der kommunistischen Partei bei.
Jedenfalls löste sich erst im April 1945 die verzweifelte Hoffnung in Luft auf, den Großteil der Deportierten wiederzusehen, als die amerikanische Armee die Massengräber von Buchenwald und Bergen-Belsen entdeckte, die ja noch nicht einmal tatsächliche Vernichtungslager wie Auschwitz gewesen waren. Auch in dieser Hinsicht schien die Nachkriegszeit noch zu einer anderen Ära zu gehören, in der es angebracht war, der militärischen Indoktrination nicht zu glauben, nämlich jener von 1914 bis 18. Für mich persönlich traf das auch zu, obwohl ja gerade ich in der Position gewesen war, es besser zu wissen.
Poljakow sucht nach Arbeit und zählt vor allem auf den Cousin des Rabbis, Jakob Schneerson, einen Großindustriellen, dem er in der Zeit der Besatzung einige Dienste erwiesen hat. Schon in Grenoble hat Schneerson angefangen, eine Liste der arisierten jüdischen Unternehmen anzulegen, woraus dann das Dokumentationszentrum für jüdische Zeitgeschichte entstehen wird. Tatsächlich bietet Schneerson Poljakow den Posten des Leiters der Forschungsabteilung an. Das erweist sich als guter Griff, denn im Innenministerium fällt ihm auf einem Kommissariat der Staatspolizei eine Holztruhe in die Hände, die bis zum Rand gefüllt ist mit der Registratur der Archive der Gestapo in Frankreich. Darin kann der Gründungsakt der Holocaust-Forschung gesehen werden, die natürlich damals diesen Namen noch nicht trägt. Die Truhe erweist sich metaphorisch als bodenlos und ihre Auswertung wird Jahre in Anspruch nehmen.
Meine Tätigkeit als Leiter der Forschungsabteilung war hier jedoch nicht zu Ende. Gegen Ende des Jahres 1945 beginnen die Nürnberger Prozesse, die die Regierungen der Vereinigten Staaten, Großbritanniens, der Sowjetunion und Frankreichs gegen 20 Verantwortliche des Dritten Reiches, allen voran Hermann Göring, eingeleitet hatten. Übrigens wurden die Prozesse von Beginn an in Frage gestellt, zumindest in den neutralen sowie den angelsächsischen Ländern, da die Sieger den Besiegten den Prozess machten und dabei zudem gegen die uralte Maxime des Nulla pöna sine lege handelten. Wie dem auch sei. Jedenfalls ließ Schneerson die französische Delegation mich als Experten aufnehmen, in der Hoffnung auf weitere Heldentaten und Funde.
Tatsächlich wird Poljakow in den Archiven reichlich fündig und kann die Anklage der Verbrechen gegen die Menschheit ebenso stützen wie der Plünderungen und Beraubungen. Es ist die Aussage eines Zeugen, die ihm bei der Niederschrift der Ergänzungen zu seinen Memoiren noch immer in den Ohren hallt.
Die Aktion von Nowogródek war das Werk eines Kommandos der SS, das die Vernichtung aus reinem Idealismus erledigte, ohne vom Schnaps Gebrauch zu machen.
Mit seinen Memoiren und all den anderen Veröffentlichungen zu den Verbrechen des Nationalsozialismus und zur Geschichte des Antisemitismus steht Leon Poljakow in der alten jüdischen Tradition, die dazu aufruft, dem Vergessen entgegenzuwirken. Einer säkularen jüdischen Familie entstammend, machen ihn erst der radikale Antisemitismus und die Nürnberger Gesetze zum gläubigen Juden. In seiner achtbändigen Geschichte des Antisemitismus legt er offen, dass die Verschwörungstheorien, die den Juden unterstellt werden, bis in den Hellenismus der Antike zurückreichen. Und in der Rassenideologie erkennt er eine verleugnete Tochter der Aufklärung, insofern dieser ja die Klassifikation, wie sie etwa Linné entwickelt hat, entsprungen ist und mit der Orientierung an Geist und Wesen die Menschheit in höhere und niedere Rassen aufteilt. Poljakows Memoiren eines Davongekommenen sind trotz einer gewissen Inkohärenz, die den unterschiedlichen Entstehungszeiten der Texte geschuldet ist, und trotz einer Übersetzung, die häufig unbeholfen wirkt, ein außergewöhnliches Zeugnis, das Zeugnis eines großen Leids, wie es in den Memoiren heißt. Das große Leid beginnt für Leon Poljakow, der 1910, zwei Tage nach dem Tod Tolstois in St. Petersburg geboren wird, im Sommer 1942. Ab da ist sein Leben von ständiger Gefahr und Verfolgung geprägt. In dieser Zeit besteht der Autor unzählige Abenteuer, die er lebendig zu schildern versteht und von denen er in seinem Buch Zeugnis ablegt, mit Humor und Verständnis für das menschlich allzu Menschliche. Im Kontrast dazu tritt dem Leser die ganze Brutalität und Absurdität des NS-Regimes vor Augen. Die Memoiren sind also keine wissenschaftliche Abhandlung, sondern bestechendes Zeugnis der unabweisbaren Einsicht, dass wir die Welt nicht erkennen, sondern erleben. In ihrem Vernichtungswillen wiederholen die Mörder laut Poljakow das Opfer, das Jesus gebracht hat und das ständig wiederholt werden muss, eine psychoanalytische Deutung, die wohl der Tatsache geschuldet sein dürfte, dass um 1900 herum sich die Psychologie an den europäischen Universitäten zu etablieren beginnt. Sie vertritt den Geist der Zeit. Poljakow entlarvt das Christentum als den eigentlichen Schuldigen, aber dieser Logik will die Geschichtswissenschaft nicht unbedingt folgen. Poljakow eröffnet seine Memoiren mit der Bemerkung:
Die Kindheit und Jugend, die in diesem ersten Teil geschildert werden, sind denkbar gewöhnlich, angesichts von Hunderttausenden im Zarenreich geborenen und in der ganzen Welt verstreuten Kindern, die sie erlebt haben. Die tolstoische Erziehung, die der Autor erfuhr, blieb auch einem Großteil von ihnen nicht erspart. Ungleich gewöhnlicher noch waren und bleiben die Herzen, die gebrochen werden sollten.
Tatsächlich, Leon Poljakow ist mit seinen Memoiren eines Davongekommenen eine zweite Education sentimentale gelungen, der fesselnde Erlebnisbericht über eine Erziehung des Herzens unter Bedingungen extremer Inhumanität.
So zeigt sich unser kritischer Leser Thomas Palzer beeindruckt, der Leon Poljakows Buch »St. Petersburg, Berlin, Paris – Memoiren eines Davongekommenen« als Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vorstellte. Aus dem Französischen übersetzt von Jonas Empen, Jasper Stabenow und Alex Karstiutsch. Erschienen im Berliner Verlag Edition Tiamat. 288 Seiten kosten 24 Euro. Und das war unser sonntäglicher Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.